Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich begrüße Sie wieder zurück im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zu dieser Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 19. Oktober 2024. Was für eine interessante, ereignisreiche Woche. Vor zwei Tagen durfte ich teilnehmen im Tag am Hangar in dieser wunderbaren, bläulich eingefärbten Kulisse mit den legendären, ja, auch Jagdflugzeugen aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das hat ja der Dietrich Mateschitz, der Patron, leider verstorben, von Red Bull sozusagen als persönliche Sammlung dort angelegt am Flughafen Salzburg. Und dort findet eben jede Woche der Tag statt von Michael Fleischhacker, dem Moderator. Und da muss man einfach mal sagen, dass es die Kollegen von Servus TV einfach hinkriegen, hervorragende, richtige Talkshows zu machen, in denen eben noch diskutiert wird. Nicht dieses domestizierte Figurenreiten, das sie da in Deutschland haben. Übrigens auch der Markus Rodlauer mit seinem Links-Rechts-Mitte. Das ist ebenfalls am Sonntag ein Highlight der Diskussionsrunde und ich darf bei dieser Gelegenheit selbstverständlich auch ohne jede Eigennützigkeit darauf hinweisen, dass einmal im Monat natürlich die allerbrillanteste der brillanten Talkshows stattfindet, nämlich die, die ich selber leite, Pragmaticus, die Magazinsendung zum gleichnamigen Heft, ebenfalls auf Servus TV. Nein, ich will hier nicht auf plumpste Art in Eigenlob verfallen, sondern ich möchte würdigen diese Diskussion, die wir da führen konnten, am letzten Donnerstag über die US-Wahlen. Ist ja hochinteressant, eine weichenstellende Wahl, die natürlich massive Konsequenzen hat, nicht nur für Amerika, sondern für die ganze Welt. Man sieht's ja, man schaut gebannt wie das Kaninchen vor der Schlange in Richtung Washington, was ja auch ein interessantes Indiz ist, was den Bedeutungsverlust, auch den Mangel an eigener Wasserverdrängung dieses Europas vor Augen führt. Wir haben nächste Woche den BRICS-Gipfel in Kasan, noch vor den Wahlen, und bei uns natürlich bereits der Blick in Richtung Westen gerichtet. Kommt Donald Trump oder schafft es Kamala Harris? Ein hauchdünnes Kopf an Kopf Rennen, da werden natürlich Swing States wie Arizona, Pennsylvania und andere den Ausschlag geben. Ich glaube, dass es Trump schaffen wird. Allerdings habe ich bis jetzt dazu stets verlässliche Fehlprognosen abgegeben. Aber wie auch immer, für mich wäre Trump klar die bessere Wahl, das habe ich auch in der Sendung gesagt. Der wichtigste Satz, den er geäußert hat in diesem Wahlkampf, bei uns natürlich großräumig übersehen in den Medien, ist der folgende: Russland und China sind nicht unsere Feinde, sondern potenzielle Partner. Und das ist ein ganz wichtiger Satz von einem amerikanischen Präsidenten, der eben zeigt, dass es Donald Trump nicht darauf angelegt hat, diese neokonservativen Kreuzzüge weiterzuführen, diesen konservativen, diesen woken Konservativismus, diesen auf Konflikt gebürsteten, auf Weltbeglückung in Anführungszeichen gebürsteten Neokonservatismus nach vorne zu bringen, sondern er sagt eben America first, die eigenen Interessen nach vorne bringen, die Interessen der eigenen Bevölkerung. Das heißt aber auch, dass wir akzeptieren, dass andere Länder andere Interessen haben und dass wir diesen Freiraum auch gewähren müssen. Das scheint mir die viel sinnvollere Theorie zu sein als dieser fürchterliche eben Progressivismus, diese Fortschrittsreligion, die sich dem Glauben hingibt, man stehe da sozusagen als Erfüllungsgehilfe, als Vollstrecker der Geschichte auf der richtigen Seite und unser Way of Life werde sich da als Krone der Schöpfung schlussendlich durchsetzen und die sich da nicht einreihen möchten, denen muss ja halt gewaltsam nachgeholfen werden. Das ist dieses manichäische Schwarz-Weiß-Denken, dieses Blockdenken, das ich ablehne. Nach meiner Beurteilung steht Trump für eine Rückkehr zu Realismus und zu einer vernünftigeren, besseren, zumindest ermöglichten Koexistenz. Wir werden sehen. Kamala Harris, für mich ein Chamäleon. Sie hat ihre Positionen schon oft geändert. Mich irritiert, wie sie sich von ihrer Regierung jetzt distanziert. Darüber haben wir gesprochen, aber auch über die Unmöglichkeiten von Donald Trumps Charakter. Da haben sich einige Gesprächsteilnehmer darüber aufgeregt, Diskussionsteilnehmer, dass Trump da so zuspitzt und übertreibt und twittert. Ich interpretiere das ein bisschen anders. Für mich ist das auch der Ausdruck des Unmuts an dieser Political Correctness, dass einer gewissermaßen mit der Kettensäge jetzt einmal an diese Sprachverbote und diese sprachpolizeilichen Konventionen sich heranwagt und sagt, ich lasse mir jetzt einfach nicht von diesen Schnöseln und eingebildeten Pseudopäpsten, die da herumkurven in der intellektuellen und in der Medien und in der Politiksphäre, von denen lasse ich mir jetzt nicht die freie Rede verbieten. Und das ist ja auch die Ansage von Elon Musk, der sich mit 75 Millionen US-Dollar jetzt in diesen Wahlkampf als Unterstützer von Trump einbringt. Er hält Reden und sagt, die Meinungsäußerungsfreiheit ist das Wichtigste. Und wenn Trump jetzt verliert, werden das die letzten freien Wahlen in Amerika sein. Ja, die Amerikaner, die USA, das ist auch ein Fantasyland. Das ist ein Land der großartigen Erzähler und der Geschichten und der Mythen. Und manchmal flirren da Wirklichkeit und Fiktion ein bisschen durcheinander. Aber am Ende hat eben auch die Fiktion ihren wahren Kern. Und der Elon Musk hat da einen ganz wichtigen Punkt. Wir dürfen diese Meinungsäußerungsfreiheit nicht verlieren. Und ich würde hinzufügen, es geht nicht nur um Meinungsäußerungsfreiheit, sondern es geht auch darum, dass man sich miteinander auseinandersetzt, dass wir wieder eine Streitkultur haben. Und zwar nicht das Selbstgespräch unter Autisten, die sich da in ihren Stammesgemeinschaften sozusagen unter Gleichgesinnten kuschelnd dem bestätigen Gespräch dessen, was man immer schon geglaubt hat, hingeben, sondern eben echte Auseinandersetzung, Diskussion, Rede, Gegenrede, These, Antithese. Das ist Demokratie. Streit ist das Lebenselixier. Das haben wir hier ja auch schon festgehalten. Also, kurzum, diese Diskussion finde ich interessant. Ich finde, sie wert noch einmal angeschaut zu werden, oder wenn Sie noch nicht dazugekommen sind, wir haben das auf unseren Kanälen. Servus TV, Tag im Hangar, eine der letzten noch unabhängigen und freien Oasen des ungezwungenen Gesprächs mit tatsächlich unterschiedlich denkenden Teilnehmern. Ganz wichtig, vor allem in der heutigen Zeit. Nun aber die neue Ausgabe für Deutschland. Ich habe einfach Freude an diesen Deutschlandfarben. Jetzt seit einigen Wochen machen wir das bei unserem Deutschlandblatt. Das sieht einfach toll aus, da das Schwarz-Rot-Gold. Da können Sie sagen, was Sie wollen. Mir gefällt das. Das ist auch eine Erinnerung daran, dass eben Nationalstaaten und Nationalfarben noch eine Rolle spielen. Nicht nur im Fußball, sondern eben auch ganz generell. Diese Flagge, die steht eben auch für nationale Interessen. Dazu muss man stehen. Staaten haben Interessen. Sie haben keine Freunde und sie haben auch nicht irgendwelche grenzübergreifenden Narrative, denen man sich hingehen soll. Und man muss sich als Volk, als Land bewusst sein, was sind die eigenen Interessen. Das ist nicht immer so leicht herauszufinden. Das muss man ergründen, darüber muss man reden. Aber wichtig ist, dass man unterscheidet zwischen den eigenen Interessen und den Interessen der anderen. Und wenn Sie nicht einmal eine Diskussion darüber führen, ja, dann werden Sie zum Spielball fremder Interessen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, gerade in Deutschland. In Deutschland hat man ja den Staat, man könnte auch sagen, den Patriotismus nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland auf der Europäischen Union aufgebaut, auf der Verneinung und der Überwindung des Nationalstaats. Aber das Nationale lässt sich eben nicht so leicht loskriegen. Und jetzt rede ich nicht von diesem übertriebenen militanten Nationalismus, sondern vom guten Kern des Nationalismus, dass man eben Solidargemeinschaften hat von Leuten, die sich irgendwie miteinander identifizieren, die sich auf eine Verfassung geeinigt haben, auf eine Flagge, die auf einem Gebiet leben, eine Schicksalsgemeinschaft. Und die haben auch das Recht zu bestimmen, was ihre Interessen sind. Und manchmal unterscheiden sich die eben von den Interessen anderer Länder, und da muss man das offen ansprechen. Aber das Grundmaläs, das wir heute haben, ist ja, dass es vor allem in der Europäischen Union ja nur schon verboten, verpönt zu sein scheint, über nationale Interessen zu sprechen. Darum ist ja die Debatte so verlogen darüber. Reden alle von Europa, von den europäischen Interessen, vom Westen. Ja, es gibt doch kein abstraktes westliches Interesse. Das ist völlig bescheuert, das ist durchgeknallt, so zu reden. Das ist auch gefährlich, weil es gibt dann immer solche Gralshüter der westlichen Interessen. Das ist wie in der DDR, da haben sich ein paar wenige Politbüromitglieder zu den Gralshütern des Volksvermögens erklärt. Das Volksvermögen, das heißt, dass ein paar wenige bestimmen über das Vermögen der anderen, und bevor sie sich's versehen, haben sie ihnen das Vermögen schon aus dem Sack gezwackt, haben sie sich in ihre eigenen Taschen umgelenkt. Also passen Sie auf mit diesen Stellvertretern da, die sich aufschwingen übergeordnete, möglichst großräumig und großartig klingende Interessen zu vertreten. Ich glaube, man muss zurück zur bescheidenen Definition des nationalen Interesses. Und das ist in Deutschland gar nicht möglich. Die Medien beteiligen sich nicht daran. Und wenn Autoren wie etwa der Klaus von Donani, der bedeutende langjährige Bürgermeister von Hamburg, wenn der ein Buch schreibt, nationale Interessen, dann löst das eine ernsthafte Diskussion darüber aus, ob man diesen Begriff überhaupt verwenden darf. Ja, was denn sonst? Hoffentlich, lieber früher als später, und jedes Land hat Interessen, entweder eigene oder fremde, aber es ist besser, wenn sie eigene Interessen haben. Also diese Flaggen da, diese Nationalfarben, ich zeige sie gern. Sie stehen eben für etwas Gutes, für etwas Positives. Dafür, dass man sich selber als Gruppe, als Schicksalsgemeinschaft ernst nimmt und die damit verbundenen Interessen. Und wenn wir von Interessen sprechen, dann reden wir natürlich von der Summe der Interessen der Bürger, der Bevölkerung. Von den Interessen von ein paar Politikern, die da sozusagen ihre Privatvorlieben oder ihre Ideologien auf Kosten aller anderen ausleben möchten. Die haben auch Interessen. Und leider ist es so, dass zum Teil die politischen Establishments und die Bevölkerungen massive Interessenkonflikte haben. Dass also die, die eigentlich beauftragt sind, die Interessen der Bevölkerung zu vertreten, nämlich die Elite, die Regierenden, die vertreten ihre eigenen Interessen und sie regieren zum Teil sogar gegen die Interessen der Bevölkerung. Und dieser Unmut steht letztlich an der Wurzel der Wahlergebnisse, die wir zuletzt gesehen haben, sowohl einer AfD in Deutschland, eines BSW, das ist das linke Unbehagen an diesem linken Elitismus, die FPÖ in Österreich und auch Trump ist die wandelnde Verkörperung dieses Unmuts, dass immer mehr Leute sagen, um Himmels Willen, die Politik ist abgehoben, diese Elite ist arrogant. Das ist kein populistisches Narrativ, das ist Demokratie. Was wir erleben, ist der Aufstand der Demokratie gegen eine arrogante Elite. Punkt. Das ist die Situation. Und da muss man nicht sich die Schuhe abputzen an denen, die die Demokratie wieder lebendig gestalten, indem sie das machen, was in der Demokratie das Wichtigste ist, nämlich die Mächtigen zu kritisieren und die Mächtigen daran zu erinnern, wer eigentlich der Chef ist im eigenen Land. Sabotage des Friedens, ein wunderbares Titelbild übrigens, die Illustration, die Friedenstaube, die da an diese amerikanische Eisenkugel angekettet ist. Ja, da gibt's keinen großen Flug, da der Friedenstaube. Sabotage des Friedens, wie die USA ein Ende des Ukraine-Kriegs verhindern. Professor Glenn Deason, er ist Politikwissenschaftler. Glenn Deason, Politikwissenschaftler in Norwegen. Ein ganz interessanter Mann und wir haben diesen Essay abgedruckt, weil er eine minutiöse, auch mit Fußnoten belegte Aufarbeitung des gescheiterten Friedensprozesses in Istanbul zwischen Putin und Zelensky darstellt. Ich habe heute Morgen bzw. gestern Morgen in meiner Sendung gesagt, dass Präsident Zelenskys Friedensplan ein Plan für den Dritten Weltkrieg ist und dass es da in dieser Ukraine nicht um diese hochtönenden Ideale geht, sondern vor allem auch um Rohstoffe und Machtinteressen. Fertig. Das ist der entscheidende Punkt. Und einer, der das realistisch und nüchtern betrachtet und sehr differenziert hier auseinandernimmt, zerlegt, seziert geradezu, das ist Professor Glenn Deason. Wagenknechts Brandmauer. Die linke Rebellin lässt sich von der CDU einspannen, beziehungsweise lässt sich die linke Rebellin von der CDU einspannen. Dieser Frage widmet sich Ralf Schuler. Es gibt ja jetzt diese Koalitionsverhandlungen in Sachsen. SPD, BSW und CDU strecken da wechselseitig die Fühler aus. Auf jeden Fall, wenn Sarah Wagenknecht tatsächlich sich da einmauern lassen sollte in die Phalanx der Brandmaurer, ja, dann haben sie natürlich eine ganz interessante Konstellation, von der am Ende natürlich die AfD ihr Alleinstellungsmerkmal behaupten kann, nämlich von sich zu sagen, sie sei die einzige Opposition und offenbar eine so gefährliche, dass man sie einmauern müsse, weil man ihr mit Argumenten nicht mehr beikomme. Also hier spielen sozusagen die Mächtigen unfreiwillig der AfD haufenweise Argumente zu, anstatt die AfD einmal sachlich zu kritisieren, zu hinterfragen und die da ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Wir haben es ja gesehen, die sehr schlagfertige Sarah Wagenknecht hat das ja sehr gut gemacht gegenüber Alice Weidel, die da ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden ist. Mein Eindruck während des TV-Duells. Frau Weidel ist ja eine hochbegabte, auch Dekonstrukteurin von Regierungskonstellationen und Regierungshandel. Also sie ist eine Virtuosin der Kritik, wenn es darum geht, in Bundestagsansprachen da sozusagen das Politikerkabinett auf den Regierungsbänken auseinanderzunehmen, nach Strich und Faden, nach allen Regeln der Kunst. Aber in der direkten Debatte hatte also die Sarah Wagenknecht punkto Leichtfüßigkeit und Beweglichkeit der Argumente die Nase voll vorn, obwohl ich ja sagen würde, dass vom Programm her die AfD eigentlich stärker und glaubwürdiger ist. Übrigens auch in Bezug auf das Thema Russland. Da hat das BSW einfach das Problem, Frau Wagenknecht, dass da schwingen echt antiamerikanische Untertöne mit. Ich tue mich immer etwas schwer mit diesen Ausdrücken, da muss man aufpassen. Aber das Linke, das altlinke Unbehagen an den Vereinigten Staaten von Amerika droht sich, sagen wir so, droht sich zuweilen zu verselbstständigen. Und so sehr ich einsteigen kann und das auch selber mache, Kritik an den Vereinigten Staaten von Amerika, das darf auch nicht ins Religiöse und ins Selbstgerechte ausarten, dass man dann am Schluss nur noch alles Übel der Welt bei den USA verortet, so wie es umgekehrt einige in den USA tun, wenn sie einfach mit dem Finger nach Moskau oder nach Peking zeigen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass da in gewissen linken Kreisen, und da würde ich die Sarah Wagenknecht doch dazu zählen, dass das eben immer noch da ist, während eine AfD in der Außenpolitik mir eher verwurzelt scheint in der Tradition eines Helmut Kohl. Westbindung, ja, klar. Vor allem auch die westliche AfD, aber eben auch das neue Element, sozusagen die Ostpolitik, das Erbe der Sozialdemokraten gewissermaßen, das die AfD da aufnimmt. Also sehr interessant, und sollte die Frau Wagenknecht nun tatsächlich da auch an den Brandmauern mitwerkeln, dann würde sie sich selber vermutlich keinen Gefallen tun. Das Vaterland ist von Gott gewollt, großartiges Interview von Ingo Langner, dem Chefredaktor von Cato, ein tolles Magazin, kommt einmal im Monat heraus, unzeitgemäße Betrachtungen von Pater Franz Schmidberger. Ja, das ist eben die Pius-Bruderschaft. Wir haben mit einem sehr konservativen, orthodoxen Katholiken gesprochen. Ingo Langner hat das getan. Und das ist einfach eine erfrischende, andere Welt. Eine Sichtweise, mit der man sonst ja eigentlich nicht groß konfrontiert wird. Ich finde das spannend. Mir gefällt auch die Ernsthaftigkeit der theologischen Auseinandersetzung. Nein, das heißt nicht, dass man sich alles zu eigen macht. Das ist ja nicht mehr der Schnellschuss von diesen Gutmenschen da, die sofort einem anderen eine Etikette anhängen wollen. Aber ich finde es toll, dass man solche Dinge lesen kann und dass das auch stattfindet, dass es solche engagierten Patres gibt, wie den Franz Schmidberger. Kamala Harris, kaputtes Kalifornien, große Reportage von Urs Gehriger aus Kalifornien, aus dem Golden State, dem ja Kamala Harris ihren Aufstieg verdankt hat, mit sehr vielen Weggefährten, Entdeckern der Präsidentschaftskandidatin gesprochen. Bei mir hat das jetzt nicht eine Begeisterungswelle entfacht, dass ich sagen würde, doch, also die finde ich jetzt viel besser als Trump. Im Gegenteil, hat mich eher darin bestätigt, meine bisherigen Einschätzungen eher noch zu unterstreichen. Ja, das war's, meine Damen und Herren von Weltwoche Daily. Die beiden tollen jetzt geplanten Veranstaltungen mit Viktor Orban und dem Gerhard Schröder sowie mit Alexander Vucic, die sind ausgebucht, die Tickets sind weg, sie können sich aber immer noch auf die Warteliste stellen lassen. Toll, das Gespräch, die Auseinandersetzung, die Streitkultur und auch jene Perspektiven einfangen, die eben im Mainstream ausgeblendet werden. Das ist der Auftrag der Weltwoche, das begeistert uns, das beflügelt uns, das freut mich. Und ganz besonders freut es mich, dass es da draußen auch ein tolles Publikum gibt von engagierten Leuten, die mir schreiben. Und ich werde in Zukunft wieder ein bisschen mehr auch Zuschriften hier einbinden. Das hat man mir auch gesagt. Ich hätte das früher öfters getan. Da sehen Sie schon eben die Selbstverliebtheit des Moderators, der selber sich am allerliebsten sprechen hört. Da darf ich nicht hineinfallen in diese Grube. Denn am Schluss geht es ja darum, ja, im Austausch, in der Kommunikation hier der Gegenwart auf die Schliche zu kommen, so gut wie es nun mal geht. Ich danke Ihnen, ein wunderschönes Wochenende. Genießen Sie die Weltwoche, genießen Sie das Leben, und ich freue mich, wenn wir uns dann am Montag, spätestens am Montag, wiedersehen. Bis bald.